Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Der Kommentar ist die journalistische Berichtsform, in der es unausgewogen zugehen darf, in der die eigene Meinung und deren Begründung mit Argumenten hervorgehoben wird. Und wenn diese Argumente im Sinne einer bestimmten Interessengruppe sind, sagen wir der Wirtschaft, dann ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden, ist ja ein Kommentar. Aber wenn der Kommentierende oder die Kommentierende gleichzeitig auch Pressesprecher dieser Interessengruppe ist, dann wird es schwierig. Stichwort Unabhängigkeit. In Münster sorgt so ein Interessenkonflikt derzeit für Unmut. Blicken wir gleich drauf. Zu Beginn aber kümmern wir uns um Alltagsrassismus und wie dieses Thema nur schwer den Weg in die Medien findet. Derzeit natürlich in den Medien wegen der Ereignisse in den USA. Der Tod von George Floyd und die weltweite Black Lives Matter-Proteste. Dass hierzulande ganz genau wie in den USA rassistisch motivierte Morde keine Seltenheit sind. Daran erinnern uns Namen wie Mehmet Turgut, Uri Jallo oder Mehmet Kubaschik. Daran erinnern uns Stadtnamen wie Hanau oder Rostock oder Dessau. Und obwohl das so ist, verschwinden diese Themen dann doch immer wieder von den Titelseiten und kommen wie ein Trend immer dann zurück, wenn es einen Anlass gibt, der dann andere Themen wie Abwrackprämien oder Geisterspiele verdrängt. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Ein Medium ist dann nämlich standhaft. Eins, das sich seit 2 Jahren kontinuierlich um Themen wie Rassismus und Migration kümmert und nicht nur dann, wenn große Leitmedien es auch tun. Der Podcast Die Kanakische Welle. Tobias Krone hat dessen Macher getroffen und natürlich reingehört.
Komm und reite dich!
Zu Beginn jeder Folge wird es orientalisch.
Das Intro, den habe ich spontan eingesungen, weil mich Musik und so Verpackung interessiert. Erstmal muss man die Aufmerksamkeit von den Personen bekommen.
Malcolm Ohanwe, 26, ist einer der beiden Hosts der Kanakischen Welle.
Das heißt, wir haben gewisse Klischees und Assoziationen. Du hörst den Begriff Kanake, du denkst an die deutsche Welle, aber es ist die Kanakische Welle. So, okay, dann habe ich dich erstmal schon mal drinne. Und du hörst das Intro so. Das heißt, du kannst dir eine gewisse Personengruppe irgendwie vorstellen. Und dann lernst du differenzierter über diese Person zu denken. Wir brechen dann, sobald wir können, mit diesem Vorurteil.
Malcolm Ohanwe, ausgebildeter Kulturwissenschaftler und Journalist, Sohn einer in Deutschland geborenen Palästinenserin und eines nigerianischen Vaters, und sein Kollege Marcel Abourakia, Sohn eines Palästinensers und einer Deutschen, spielen mit Vorurteilen, die Menschen wie ihnen entgegenschlagen, und machen genau das zum Thema.
Lustig und unterhaltsam, aber trotzdem auf eine intelligente Art und Weise über Identität zu sprechen. Und hier speziell so Racial Identity, also deine ethnische und kulturelle Herkunft und auch dein Phänotyp, wie du aussiehst und was das mit dir macht.
Zum Beispiel, wenn sie in einer Folge ihre Erfahrungen darüber austauschen, wie ablehnend Weiße mitunter darauf reagieren, wenn man sie auf ihren Rassismus hinweist. Oder manchmal Rassismus einfach leugnen.
Zum Beispiel, was auch oft passiert ist, wenn so Leute über Rassismus reden oder so Sachen, wenn dann so Weiße, oh mein Gott, ich kann das gar nicht glauben. Dass es sowas noch gibt in 2020, das ist so krass.
Was? Deutschland, ich ein rassistisches Land?
Ich kann es nicht aushalten, wenn, und wo dann andere Leute so, da gibt es auf Twitter dieses Meme, imagine how tired we are.
So, weißt du? So bekommen im Podcast die HörerInnen spielerisch das soziologische Konzept der White Fragility nähergebracht. Es geht den beiden um ihre eigene Erfahrung, aber auch um Perspektiven anderer postmigrantischer Menschen, denen sie in langen Interviews Raum geben. Zu Gast war zum Beispiel schon die Berliner Staatssekretärin Sausan Chebli, wie die beiden Hosts palästinensischer Herkunft, die durchaus unbequeme Ansichten formuliert.
Nicht nur die potenziellen AfD-Wähler, sondern auch in unserer Migranten-Community und so. Die Leute, die einfach sagen, wisst ihr, ihr spricht einfach nicht mehr unsere Sprache, die müssen wieder zurückholen.
Gerade in diesen Wochen, in denen das Thema Black Lives Matter auch die deutschen Medien beherrscht, wird Malcolm Ohanwe vom Journalisten zum Experten. Nach diesem Interview muss er gleich zum nächsten mit dem Medienmagazin des RBB. Gerade weil er schwarz ist und einen Podcast darüber macht, ist seine Perspektive extrem gefragt. Und ja, weil er sein Geld bei einer hochseriösen Rundfunkwelle verdient.
Wenn ich jetzt nicht eine Person gewesen wäre, die diesen bayerischen Rundfunkstempel hätte, dann würden wir vielleicht gar nicht als intellektuell wertvolles Programm wahrgenommen. Und dadurch, dass ich Zugang hatte zu diesen Welten und zu diesen Personen und mir vielleicht auf Twitter, keine Ahnung, eine Chefredakteurin von irgendeinem angesehenen Magazin folgt, dann kommt es überhaupt erst in ihren Dunstkreis. Aber sehr viele andere Podcasts und Produkte von Menschen, die auch so wie wir aus sozialen Brennpunkten kommen oder aus der Unterschicht oder von migrantischen Arbeitereltern stammen, die machen vielleicht genauso gute Inhalte, aber haben nicht diesen Zugang wie ich, qua meine Ausbildung oder meine Verbindung oder dieser Stempel Bayerischer Rundfunk.
Über Abrufzahlen ihres Podcasts wollen sie nicht reden. Derzeit steht die kanakische Welle auf Platz 111 der Charts. Noch könnten sie damit kein Geld verdienen. Dass er jetzt einer von wenigen ExpertInnen zu Rassismus bei den öffentlich-rechtlichen Medien sei, gebe dem Podcast-Projekt nachträglich ganz besonders recht, sagt Malcolm Ohanweh.
Viele Kollegen, KollegInnen haben mich angeguckt, ja, aber ihr reduziert euch ja dann wieder auf eure Herkunft. Braucht es denn so ein Dings? Muss es denn sein? Ist es denn wichtig? Und die Zeit hat bewiesen, dass es gar nicht wichtiger hätte sein können. Und jetzt ist natürlich die Arbeit, diese Inhalte nochmal auf eine größere Bühne zu bringen und ganz in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.
Der Podcast Die kanakische Welle, in dem es unter anderem um Fremdenhass gegen Menschen mit Migrationsgeschichte geht. Rassismus ist tief verankert in der Gesellschaft. Die Benachteiligung Dunkelhäutiger bei der Wohnungssuche zum Beispiel, das Racial Profiling, die ständige Frage nach der Herkunft. Und dann sind da auch die etablierten rassistischen Motive in medialen Darstellungen, die ein bestimmtes Bild zementieren, aber gegen die jetzt die Sender vorgehen. In den USA werden Filmklassiker wie vom Winde verweht aus dem Programm genommen, Rassismus getarnt als fiktive Geschichtsmythenaufarbeitung, lautet da die Kritik. Oder die Serie Cops, die gewalttätiges Durchgreifen weißer Polizisten glorifiziert. Katharina Wilhelm berichtet.
Das ist die Titelmelodie der Serie Cops. Die TV-Serie läuft seit über 30 Jahren in den USA. Am Montag sollte eigentlich die 33. Staffel ausgestrahlt werden. Doch das Paramount Network schrieb nun in einer Ankündigung, mit der Serie ist Schluss. Es gäbe keine Pläne, die Sendung wieder auf dem Bildschirm zurückkehren zu lassen. 372, we're fighting. Die Serie Cops war eine der ersten, die als Reality-TV-Show echte Polizisten bei der Arbeit begleitete. Immer wieder hagelte es auch Kritik. Unter anderem soll in der Serie immer wieder aggressives Verhalten von weißen Polizisten gegenüber Schwarzen gezeigt worden sein. Zudem habe die Sendung oft vermittelt, dass Menschen schuldig seien, obwohl es noch keine Gerichtsverhandlung gegeben hatte. Im Podcast Running from the Cops, der sich kritisch mit dieser Sendung auseinandersetzt, wurde von Moderator Dan Taberski angemerkt, dass die Polizei manche Festgenommenen auch unter Druck gesetzt habe, der Veröffentlichung des Filmmaterials im Fernsehen zuzustimmen. Zwischen dem Produktionsteam und der Polizei habe es auch Zusammenarbeit gegeben. Sie bemerkten, dass wenn eine TV-Show mit der Polizei zusammenarbeitet, anstatt gegen sie, tolles Material dabei herauskam. Und die Polizei wurde im Gegenzug so porträtiert, wie es ihr gefiel. Es ist nicht die einzige Show, die abgesetzt wurde, nachdem der Tod des Afroamerikaners George Floyd weltweit eine Debatte um Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst hatte. Auch die ähnlich aufgebaute Polizeisendung Live PD wurde vom Kabelsender A&E nun aus dem Programm genommen. Und es traf auch einen Hollywood-Klassiker. Der Streamingdienst HBO Max kündigte an, dass der Film Vom Winde verweht aus dem Jahr 1939 erst einmal aus der Online-Bibliothek der Plattform entfernt werde. Der Film mit Schauspielerin Vivien Leigh und Clark Gable in den Hauptrollen spielt zur Zeit des Bürgerkrieges in den 1860er Jahren in den Südstaaten der USA.
Ich liebe dich, wie ich noch keine andere geliebt habe. Und ich habe länger auf dich gewartet als auf jede andere Frau.
Immer wieder wurde der Film als rassistisch kritisiert. Für seine Darstellung von Afroamerikanerinnen, weil er die Sklaverei verharmlose. Laut dem Magazin Hollywood Reporter will HBO Max dem Film eine Erläuterung zu seinem historischen Kontext hinzufügen und sich von der rassistischen Darstellung der Sklaverei distanzieren. Die Diskussion ist mittlerweile auch in Europa angekommen. Die BBC zum Beispiel hat die Comedy-Serie Little Britain entfernt, da dort nach Aussage der BBC unter anderem rassistische Vorurteile bedient wurden.
Nämlich die Vorurteile des sogenannten Blackfacings, weiße Darsteller, die immer wieder in Rollen asiatischer oder auch afroamerikanischer Rollen geschlüpft sind. Katharina Wilhelm berichtete über die Reaktion der Medien. Deutschlandfunk, das Medienmagazin Medias Res, sprechen wir jetzt über die journalistische Form des Kommentars, der meinungsgetrieben, aber nicht interessengetrieben sein sollte. Der glaubhaft die persönliche Sicht von JournalistInnen wiedergeben soll, aber nicht die Meinung anderer Gruppen, mit denen aber Medienschaffende dann doch manchmal in Kontakt stehen. Das nennt man dann interessengeleitet, das nennt man Glaubwürdigkeitsverlust oder man nennt es schlicht und einfach PR. Dennis Burg hat ein Beispiel aus Münster.
Westfälische Nachrichten, Münsterische Zeitung und selbst das Lokalradio Antenne Münster. All diese Medienprodukte gehören zum Aschendorff Verlag. Da stellt sich schnell die Frage, sieht eine journalistische Meinungsvielfalt nicht anders aus? In Münster fällt außerdem auf, dass die Kommentare des Chefredakteurs der Westfälischen Nachrichten, Norbert Thiemann, eher wirtschaftsfreundlich als wirtschaftskritisch ausfallen. So kommentierte Thiemann seine Sicht auf die Folgen nach dem Lockdown etwa so:
Schluss mit Tiefschlaf.
Oder:
Deutschland macht nach wochenlanger Pandemie gepeinigter bleierner Zwangsquarantäne wieder weitgehend auf.
Thiemann ist aber nicht nur Chefredakteur, er ist zugleich auch Vorstandsmitglied und Pressesprecher der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe. Damit vertritt er eindeutig unterschiedliche Interessen. Diesen Rollenkonflikt legt er in seinen Kommentaren allerdings nicht offen. Weder im Artikel noch gibt es einen Claim dazu. Dass die Korrelation seiner beruflichen Tätigkeiten zumindest transparent gemacht werden müsste, das kann er nicht nachvollziehen. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte dem Deutschlandfunk:
Die Gesellschaft verleiht alle 2 Jahre den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens, ein primär politischer Preis, gestiftet von 80 Kuratoren bzw. Unternehmen aus der Region. Der Vorstand setzt sich maßgeblich zusammen aus Persönlichkeiten aus dem Kreis dieser Kuratoren.
Die Zeitungsgruppe Münsterland sei eine Stimme der Region. Dessen Chefredakteur habe traditionell den Pressesprecherposten der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe WWL inne, so Thiemann weiter. Volkmar Kahr, Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands in NRW, kritisiert den Rollenkonflikt. Seiner Meinung nach liege der hier eindeutig vor.
Wenn man in einer Stadt lebt und in der Stadt arbeitet, hat man dort immer auch Beziehungen jenseits des Berufes. Und gerade wenn man als Chefredakteur in der Öffentlichkeit steht, kommt man in andere Rollen. Und natürlich kann ein Chefredakteur nicht über ein bestimmtes Thema kommentieren oder aber auch schreiben. Ich habe selbst für unser Medienmagazin Journal in diesem Jahr einen Artikel geschrieben über das Oma-Gate beim WDR. Und ich bin gleichzeitig auch Mitglied des Aufsichtsgremiums im Westdeutschen Rundfunk, des Rundfunkrates. Das habe ich natürlich unter den Text geschrieben.
Genau das habe Chefredakteur Thiemann unter seinen Kommentaren nicht getan. Ähnliche Fragen ergeben sich aus einem Interview, das Anfang April in den Westfälischen Nachrichten veröffentlicht worden ist. Benedikt Hüffer ist ebenfalls Mitglied in der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe, IHK-Präsident von Nordwestfalen und geschäftsführender Gesellschafter des Aschendorff Verlags. Die Medienmacht in Münster gleicht also einem Monopol und stützt sich auf einen einzigen Verlag. Trotzdem forderte Hüffer in einem WN-Interview mehr staatliche Hilfe für den Mittelstand.
Wir leben in einer Zeit, in der wir alle mehrere Rollen haben und in der es zu Interessenskonflikten kommen kann, weil natürlich ein Verleger in einer Stadt auch andere Rollen hat. In diesem Fall hat Herr Hüffer neben seiner Rolle als Verleger die Rolle des IHK-Präsidenten. In dieser Rolle muss er auch mit der eigenen Zeitung Interviews führen können. Am Ende geht es darum, dass man solche vermeintlichen Interessenskonflikte, dass man die transparent macht. Das heißt, dass man ganz klar macht, der Interviewpartner ist nicht nur der IHK-Präsident, sondern ist auch der Verleger dieser Zeitung.
Das passierte nicht. Und auch hier schien für Thiemann kein Interessenkonflikt vorzuliegen. Denn in der an uns verschickten Stellungnahme heißt es weiter:
Dr. Benedikt Hüffer bekleidet das Amt des IHK-Präsidenten bereits seit vielen Jahren. Auch deshalb ist in der Region bestens bekannt, dass er geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Aschendorff und in seinem Ehrenamt eben Stimme der regionalen Wirtschaft ist. Und in dieser Funktion sprach er, auf Initiative der Redaktion der Zeitungsgruppe Münsterland, auch in dem Interview.
Während der Deutsche Presserat zu einer strikten Trennung von journalistischer Tätigkeit und zusätzlichen Aufträgen rät, scheint sich an der Vermengung von beiden, zumindest in Münster, vorerst nichts zu ändern.
Dennis Burg berichtete aus Münster. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Journalist, eine in Deutschland nicht geschützte Berufsbezeichnung. Jeder und jede darf sich so nennen, darf journalistisch arbeiten, was gut ist, auch wenn er oder sie gar keine journalistische Ausbildung hat, die es wiederum aber durchaus gibt in Deutschland an Universitäten und Hochschulen und in den Medienbetrieben selbst, die begehrten Redaktionsvolontariate. Rund 3000 dieser Ausbildungsplätze werden jedes Jahr vergeben, schreibt der Deutsche Journalistenverband. Nach wie vor können sich diejenigen glücklich schätzen, die so einen Platz bekommen und ausgebildet werden. Für den derzeitigen Jahrgang und für die BewerberInnen des nächsten Jahres ist aber Corona-bedingt alles ein wenig anders. Meine Kollegin Antran berichtet, wie sich die Pandemie auf das journalistische Volontariat 2020 auswirkt.
Julia Bartel will Journalistin werden. Nach 5 Jahren Studium und diversen Stationen beim Campusradio und bei öffentlich-rechtlichen Sendern hatte sie eigentlich jetzt den Berufseinstieg geplant.
Im Idealfall hätte ich Anfang des Jahres noch so ein bisschen frei gearbeitet, dann von April bis Juli das Praktikum bei netzpolitik.org gemacht und dann ab August das Volontariat.
Hätte. Aber dann kam Corona und Julia Bartel musste umplanen. Ihr Praktikum absolviert sie gerade von zu Hause in Osnabrück. Die Redaktion sitzt in Berlin. Das funktioniere aber problemlos, sagt sie. Anders sieht es mit ihrer Bewerbung für ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk aus. Nach Wissenstest und Probereportage schaffte sie es zwar in die letzte Runde, doch 4 Tage vor dem letzten Gespräch wurde das Auswahlverfahren auf nächstes Jahr verschoben.
Das war im ersten Moment ziemlich heftig zu wissen, okay, jetzt weißt du mehr als ein Jahr nicht, wie es weitergeht. Man weiß überhaupt nicht, ob man überhaupt dieses Volontariat machen darf.
Diana Dlugosch, Leiterin der Volontärsausbildung, erklärt, warum sich der NDR so entschieden hat.
Aufgrund von technischen Gegebenheiten hätte es ja durchaus auch so kommen können, dass jemand beispielsweise schlechte Verbindung gehabt hätte. Und dann wäre es schon schwierig gewesen zu sagen, okay, sind das dann noch gleiche Chancen oder nicht? Deswegen haben wir gesagt, wir stellen nicht auf Videoschalten um, sondern wir haben das Verfahren ausgesetzt.
Außerdem komme erschwerend hinzu, dass bis jetzt nicht abzusehen sei, ob ein guter Ausbildungsstart dieses Jahr noch gewährleistet werden könne, sagt Diane Dlugosch weiter.
Das heißt, wir hätten gar nicht sicherstellen können, dass die 18, die beginnen im August, überhaupt irgendeine Art von Veranstaltung, Einführung in den NDR und so weiter, dass sie das hätten bekommen können. Auch der Praxisanteil wäre nicht gesichert gewesen, weil Redaktionen nicht komplett wieder in den Alltag gekehrt sind.
Für die aktuellen Jahrgänge strukturiert Dlugosch mit ihrem Team den Ausbildungsplan komplett um.
Das heißt, Inhalte, die wir nicht machen konnten digital, werden wir nachholen. Andere Inhalte, die jetzt gerade aktuell nicht so relevant sind, werden wir verschieben.
Derzeit ist für viele JournalistInnen auch in anderen Medien Ausbildung in Heimarbeit angesagt. Marie Ludwig und Maren Könemann, Journalistenschülerinnen der Rheinischen Post in Düsseldorf, haben sich ihr Büro in der Küche zwischen Geschirr und blauem Vintage-Buffet eingerichtet. Die Rheinische Post entschied sich bereits Mitte März dafür, alle Nachwuchskräfte ins Homeoffice zu schicken, erzählt Könemann.
Ich selbst war überrascht davon, wie schnell da reagiert wurde auf die Corona-Krise. Das ging ganz rasch, dass alle ins Homeoffice konnten. Und dann hatten wir in regelmäßigen Abständen Mails bekommen, wie es weitergeht mit der Corona-Krise und was für Maßnahmen angesetzt werden.
Damit die Arbeit von zu Hause möglichst reibungslos abläuft, musste der Verlag die Infrastruktur anpassen. Kommuniziert wird über Chaträume und Videokonferenzen und wer keinen Laptop hat, kann über das Unternehmen ein Arbeitsgerät leihen. Die Rheinische Post berichtet in ganz NRW, von Kleve bis Köln. Dementsprechend gehört eigentlich zur Ausbildung dazu, im ganzen Berichtsgebiet zu recherchieren.
Es ist natürlich für manche Journalistenschüler schwierig, denn nicht alle leben in Düsseldorf. Und wenn man da in eine Station wechselt, die wirklich weit weg ist und man aber eigentlich zu Hause sein soll, das ist natürlich schwierig. Da kann man dann auch nicht mal eben sagen, wir haben hier Not am Mann, kannst du rausfahren?
Sagt Maren Könemann. Reportagen vor Ort fallen deswegen gerade komplett weg. Dafür konnten die beiden zu Hause ein großes Social-Media-Projekt konzipieren. Über Gruppenchats stehen sie außerdem mit der Ausbildungsleitung und anderen Jahrgängen in Kontakt, um Erfahrungen auszutauschen und Probleme zu lösen, wenn es mal hakt. Julia Bartel muss sich noch gedulden. Im nächsten Jahr ist sie, wie alle anderen BewerberInnen aus der Endrunde, nochmal beim NDR eingeladen. Bis dahin bleibt sie erstmal an der Uni eingeschrieben und arbeitet weiter als Freie. Sie will sich nicht beschweren. Andere habe es da härter getroffen, erzählt sie. Eine Mitbewerberin jobbe bis zum Bewerbungsgespräch im nächsten Jahr erstmal an der Tanke.
Alles anders für die VolontärInnen des Jahrgangs 2020, Corona-bedingt. Guten Tag, Brigitte Baetz.
Hallo.
Medias Res im Dialog heißt unsere Sendung freitags. Sie sind schon mal im Studio, um darauf hinzuweisen und aufzurufen, beides, worum es morgen geht. Und aufzurufen, oh Gott.
Genau, wir wollen nämlich aus gegebenem Anlass über Anglizismen im Journalismus sprechen. Wir haben ja alle jetzt Wochen des Homeschoolings, des Lockdowns und der Videomeetings hinter uns und wohl dem, der nicht in einem Corona-Hotspot extremes Social Distancing betreiben musste. Warum benutzen wir solche Begriffe überhaupt und sollten wir sie benutzen? Wann machen Anglizismen Sinn? Wann sind sie vielleicht nur Mode? Oder wie Kritiker sagen, ein Zeichen von Denkfaulheit, weil Journalisten aber eben nicht nur die zu bequem sind, sich einen passenden deutschen Begriff auszudenken. Wir haben morgen auch die Germanistin Helga Kotthoff zugeschaltet und Sie können mit ihr diskutieren und auch heute schon auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Hier in Köln die 0221 wählen 345 3451, die 0221 345 3451. Der Anrufbeantworter ist schon freigeschaltet und Sie können uns natürlich auch schreiben. Unsere Mailadresse ist mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Also was fällt Ihnen auf zum Thema Anglizismen im deutschen Journalismus und hätten Sie vielleicht auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag für die gängigen Begriffe?
Melden Sie sich auch gern aus Ihrem Homeoffice morgen hier in der Sendung mediasres-dialog@deutschlandfunk.de, die Mailadresse. Dankeschön, Brigitte Baetz.
Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ja, Thüringen hat es in den letzten Tagen und Wochen, Monaten dieses Jahres häufiger in die Schlagzeilen geschafft, unter anderem mit dem Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Und das ist ihm erneut gelungen, denn er verliert sein Stadtratsmandat in Erfurt. Und ein zuständiges Gericht in Weimar konnte nicht davon überzeugt werden, dass Herr Kemmerich zum Zeitpunkt der Wahl auch seinen Hauptwohnsitz in Erfurt hatte. Seine Familie lebt in Weimar, das haben wir bundesweit, glaube ich, auch alle mitbekommen. Als es darum ging, dass er sein Wohnhaus hat beschützen lassen, nachdem er angefeindet wurde oder das Wohnhaus sogar beschmiert worden ist. Ja, damit geht die Causa Kemmerich in eine neue Runde.
Können Sie morgen lesen in der betreffenden Schlagzeile. Das war's von uns, Medias Res. Morgen dann, wie gerade gehört, Medias Res im Dialog. Bitte melden Sie sich per Telefon oder per Mail, wenn Sie zum Thema Anglizismen etwas beitragen wollen. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade keinen unbewussten Anglizismus benutzt habe. Und wenn doch, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Gleich der Büchermarkt im Anschluss. Machen Sie es gut.